Und wir dürfen aus dem Buch der Sprüche heute Gottes Wort aus dem Kapitel 8 hören, die Verse 1 bis 21. Mahnung der Weisheit, sie zu befolgen und ihre Zusagen. Das ganze Kapitel, aber ich lese bis 21. Im Vers 1 bis 11 erklärt sich die Weisheit und sie fordert uns auf, lernt und hört. Und ab dem Vers 12, ich die Weisheit, da spricht die Weisheit in Person zu uns. Ich möchte es jetzt lesen. Ruft nicht die Weisheit, die Einsicht lässt sich nicht ihre Stimme erschallen. Oben auf den Höhen am Weg, da wo die Pfade sich kreuzen, hat sie sich wartend aufgestellt. Neben den Toren, am Zugang zur Stadt, am Eingang der Pforten schreit sie. An euch, ihr Männer, ergeht mein Ruf und meine Stimme an die Menschenkinder. Lernt Klugheit, ihr Einfältigen, und ihr Toren, bringt euer Herz zur Einsicht. Hört zu, denn Vortreffliches rede ich, und das Öffnen meiner Lippen ist Aufrichtigkeit. Denn Wahrheit verkündet mein Gaumen, und ein Greuel ist meinen Lippen die Gottlosigkeit. In Gerechtigkeit ergehen alle Worte meines Mundes. Nichts in ihnen ist verschlagen oder falsch. Sie alle sind recht dem Verständigen und redlich für die zur Kenntnis Gelangten. Nehmt an meine Zucht und nicht Silber und Erkenntnis lieber als auserlebenes Gold. Denn Weisheit ist besser als Korallen und alle Kleinode kommen ihr nicht gleich an Wert. Ich, die Weisheit, bin die Nachbarin der Klugheit und besonnene Erkenntnis finde ich. Die Furcht des Herrn bedeutet, Böses zu hassen, Hochmut und Stolz und bösen Wandel und einen ränkevollen Mund, das hasse ich. Mein sind Rat und Hilfe. Ich bin die Einsicht, mein ist die Stärke. Durch mich regieren Könige und Fürsten treffen gerechte Entscheidungen. Durch mich herrschen Oberste und Edle, alle gerechten Richter. Ich liebe, die mich lieben und die mich suchen, finden mich. Reichtum und Ehre sind bei mir, stattlicher Besitz und Gerechtigkeit. Besser ist meine Frucht als Gold und gediegenes Gold und mein Ertrag besser als auserlesenes Silber. Und auf dem Pfad der Gerechtigkeit gehe ich, mitten auf den Steigen des Rechts, dass ich Besitz vererbe allen, die mich lieben und ihre Vorratskammern fülle ich. Es geht weiter mit der Überschrift, die Weisheit als Gottes ewiger Besitz, Vers 22 und folgende. Der Herr hat mich geschaffen als Anfang seines Weges, als erstes seiner Werke von jeher. Von Ewigkeit her war ich eingesetzt, von Anfang an vor den Uranfängen der Erde. Als es noch keine Fluten gab, wurde ich geboren. Als noch kein Quellen war, reich an Wasser. Ehe die Berge eingesenkt wurden, vor den Hügeln war ich geboren. Als er noch nicht gemacht hat die Erde und die Fluren, noch die Gesamtheit der Erdschollen des Festlandes. Als er die Himmel feststellte, war ich dabei. Als er einen Kreis abmaß über der Fläche der Tiefe, als er die Wolken droben befestigte, als er stark machte die Quellen der Tiefe, als er dem Meer seine Ranke setzte, damit die Wasser seinen Befehl nicht übertraten, als er die Grundfesten der Erde abmaß, da war ich Schoßkind bei ihm und war seine Wonne, Tag für Tag, spielend vor ihm alle Zeit, spielend auf dem weiten Rund seiner Erde. Und ich hatte meine Wonne an den Menschenkindern.
Und nun, ihr Söhne, hört auf mich, wohl denen, die meine Wege bewahren. Hört auf Unterweisung, damit ihr weise werdet, und verwerft sie nicht. Wohl dem Menschen, der auf mich hört, indem er täglich an meiner Pforte wacht und die Pfosten meiner Türen hütet. Denn wer mich findet, der findet das Leben und erlangt Wohlgefallen von dem Herrn. Wer mich aber verfehlt, tut seiner Seele Gewalt an. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Soweit das Lied der Weisheit aus dem Buch der Sprüche. Ja, liebe Brüder und Schwestern, wo kommt unser Herr Jesus zum ersten Mal vor in der Bibel? Ich bin überzeugt, schon in 1. Mose 1. Und Gott sprach. Im Anfang, ja, weil Gott, Jesus ist Gott. Der dreieinige Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Im Anfang schuf Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und so heißt es dann schon in Vers 2, die Erde war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Hier kommt schon der Geist vor und dann kommt, als bei der Erschaffung des Menschen, heißt es dann, lasset uns Menschen machen. Ja, warum sagt Gott, lasset uns Menschen machen? Vater, Sohn und Heiliger Geist im Sohn, der Sohn, der Werkmeister des Vaters bei der Schöpfung. Deshalb habe ich auch das ganze Kapitel 8 lesen lassen, weil wir sehen, wie der Sohn hier dann in Sprüche 8, ohne dass der Name Jesus hier direkt fällt, aber von der Person her besungen wird. Jesus Christus, die Weisheit in Person. Und wenn wir das Thema haben, Jesus Christus, die Weisheit in Person, dann fällt uns sofort Kolosser 2 ein, wo es heißt, ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, damit ihre Herzen ermahnt, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden. Zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Alle Schätze der Weisheit. Jesus Christus, der Messias, die Weisheit in Person. Das ist das Wunderbare. Wenn wir jetzt Sprüche 8 etwas näher betrachten, möchte ich einige Schwerpunkte setzen. Wir können jetzt nicht alles auslegen, weil die Zeit doch sehr begrenzt ist. Und so möchte ich nur einiges wenige erwähnen. Die Weisheit und die Torheit stehen ja einander gegenüber. In Kapitel 9 haben wir ja gehört, wie beide zum Mahle einladen. Die Weisheit und die Torheit. Und beide öffentlich rufen. Und so auch die Weisheit. Öffentlich am Weg steht sie und an der Kreuzung der Straßen. Noch darf Gottes Wort auch bei uns öffentlich verkündigt werden. Aber wie lange noch? Das fragen wir uns auch, wenn wir hören, öffentlich. In manchen Ländern ist das nicht mehr öffentlich möglich. In Kasachstan kam es gerade noch mal dran vorbei, dass die Freiheit der Gläubigen massiv eingeschränkt wurde. Vor einigen Tagen kam ein Mail von Jakob Penner von Aquila, Missionswerk Aquila, das in Kasachstan und Sibirien arbeitet, dass Gott sei Dank dieses Gesetz jetzt doch nicht unterschrieben wurde. Aber wir wollen auch bei uns beten, dass die Predigtfreiheit noch öffentlich sein darf. Die EU-Gesetze wollen uns das nicht garantieren. Deshalb bin ich auch ein Gegner der jetzigen EU. Habe auch ein Buch geschrieben, Diktatur Europa. Ein sehr ernstes Thema, was auch Verfolgung bei uns bringen könnte. Aber wir wollen beten, auch für unsere Politiker, dass sie uns noch die Freiheit erhalten, das Wort zu verkündigen öffentlich. Und diese Weisheit ruft, merkt ihr Unverständigen auf Klugheit und ihr Toren nehmet Verstand an. Es gibt auch für die Toren Hoffnung. Wenn sie bereit sind, es anzunehmen und sich nicht zu verschließen gegenüber dem Wort Gottes. Und ich sage auch immer wieder, auch wir alle sind von Natur aus Toren, trägen Herzens und haben keine Kraft in uns, Gott zu erkennen. Deshalb dürfen wir auch für Menschen, die noch nicht im Glauben stehen, beten, dass der Herr ihnen die Herzensaugen öffnet, dass sie seine Kinder werden. Hört, denn ich rede, was edel ist, und meine Lippen sprechen, was recht ist. Die Weisheit, Gott in Person, Jesus in Person, sie redet nur, was recht ist. Der Sohn Gottes hat nie ein Falsches gesagt. Alles, was er sagte, war sanftmütig, demütig, aber auch ernsthaft und heilig und gerecht. Und es kann keiner von uns behaupten, ja, unsere Lippen sind alle fehlbar. Das war jetzt auch ein Missverständnis, heute Morgen mit Sprüche 8 habe ich ihn gebeten zu lesen. Aber wir haben irgendwie aneinander vorbeigedacht. Und so ist es, unsere Rede ist immer mangelhaft und missverständlich. Aber wenn Gott redet, ist das ein klares, ein deutliches und ein gerechtes Wort. Nicht unsere schwachen menschlichen Worte, wo wir so viel auch falsch verstehen, auch so viel Falsches sagen. Ja, was recht ist. Mein Mund redet die Weisheit und meine Lippen hassen, was gottlos ist. Der Sohn hat immer den Vater verherrlicht, als er auf Erden war. Gerade im Johannesevangelium sind gewaltige und erhebende Reden des Sohnes zu finden. Das ist mein Lieblingsevangelium, wie auch bei vielen von uns, obwohl wir keine Vorzüge jetzt machen, aber weil da Jesus so direkt und so ausführlich auch zu uns heute redet. Ich werde nachher noch den Anfang des Johannesevangeliums mit uns betrachten, weil Johannes 1 ist gewissermaßen die direkte Fortsetzung von Sprüche 8. Das Wort wurde Fleisch. Wir kommen darauf noch. Und dann heißt es in Vers 10, nehmt meine Zucht an, lieber als Silber, und achtet Erkenntnis höher als kostbares Gold. Alle Schätze dieser Welt können das nicht aufwiegen, was die Unterweisung oder Zucht, übersetzt Luther, ja des Sohnes uns bringt. Und wir wollen lieber nicht an irdischen Gütern reich sein, sondern lieber an geistlichen Gütern, auch an Gütern der Erkenntnis und Weisheit, um selber ein Leben im Einklang mit Gottes Willen führen zu können, wenn auch in aller Schwachheit, und auch anderen diesen Schatz des göttlichen Wortes weiterzusagen. Weisheit ist besser als Perlen. Du hast gelesen, Korallen. Was war das denn für eine Übersetzung? Ah ja. Ja, jedenfalls etwas ganz Kostbares ist hier genannt. Das Kostbarste, was man hier kennt. Perlen, Silber, Gold, Korallen sind auch kostbar manchmal. Und alles, was man wünschen mag, kann ihr nicht gleichen. Und jetzt in Vers 12, interessant, spricht die Weisheit selber. Wenn es nur eine Denkhaltung wäre, könnte sie nicht sprechen. Aber weil die Weisheit eine Person ist, Jesus Christus, kann sie sprechen. Ja, Jesus, das wissen wir ja hoffentlich alle, hat schon existiert, bevor er in Bethlehem geboren wurde und bevor er gezeugt wurde im Leib der Maria. Er existiert ja von Ewigkeit her. Und deshalb spricht er auch schon im Alten Bund zu uns. Ich, die Weisheit, wohne bei der Klugheit und weiß, guten Rat zu geben. Klugheit ist ja mehr so etwas Angelerntes, aber Weisheit ist Gottes Geschenk. Und wie wunderbar, wenn das, was wir gelernt haben, von der göttlichen Weisheit durchströmt ist, dass diese Weisheit auch unser irdisches Wissen erleuchtet. Es haben ja viele Theologie studiert, ich selber auch, aber sie verstehen die Bibel nicht, weil ihnen die göttliche Weisheit fehlt. Sie haben nur anerlerntes Wissen. Und wenn wir nicht erleuchtet werden vom Geist Gottes, können wir das Wort überhaupt nicht verstehen. Dagegen, wer nicht studiert hat, kann das Wort auch verstehen, besser als ein Studierter, wenn er den Geist Gottes hat. Das ist entscheidend. 1. Korinther 2, geistliche Dinge können nur durch den Geist erkannt werden. Das heißt, Gottes Geist erleuchtet uns, das Wort zu verstehen. Ich, die Weisheit, wohne bei der Klugheit und weiß, guten Rat zu geben. Und sofort in Vers 13 kommt dann das Entscheidende, womit wir auch begonnen haben diese Tage, schon fast eine Woche wieder her, wie die Zeit vergangen ist. Ja. Die Furcht des Herrn kommt dann, Vers 13. Gottes Furcht ist der Weisheit Anfang. Erinnert euch noch. Und heute stehen wir am Ende, aber noch längst nicht am Ende. Jetzt geht es erst wieder ins Leben so richtig hinein, wo wir das umsetzen dürfen. Im Alltag mit Gottes Hilfe. Die Furcht des Herrn hasst das Arge. Das Arge ist das Böse. Sie hasst Hoffart und Hochmut, also Stolz und bösen Wandel und falschen Lippen bin ich Feind, sagt die Weisheit selber. Also, wenn wir das jetzt umdrehen, sie liebt die Demut und die Bescheidenheit. Sie liebt den guten Wandel und liebt ehrliche Lippen, die Weisheit. Ja? Dem Falschen ist sie Feind, aber das Richtige liebt sie. Mein ist beides, Rat und Tat. Ich habe Verstand und Macht. Die Weisheit Gottes ist nicht nur etwas im Denken, sondern auch im Handeln. Und Gott schuf durch sein Wort. Sein Wort ist Macht, ist Leben, ist Bewegung. Ja, das ist entscheidend. Nicht nur ein Denkvorgang, sonst wären wir alle nur im Gedanken irgendwelche Wesen. Nein, wir sind wirkliche Wesen aus Fleisch und Blut. Gott hat durch sein Wort wirklich etwas ins Leben gebracht. Mein ist Rat und Tat. Im Anfang war das Wort. Goethe hat ja in seinem Faust versucht, das umzudeuten. Am Anfang war die Tat, aber das ist im Grunde im Wort enthalten. Das hat er wohl nicht erkannt. Nicht? Goethe. Er war ja wahrscheinlich kein wiedergeborener Christ. Er hat ja auch viel über den Teufel geschrieben, aber ohne Verstand. In Goethes Faust. Ohne wirklich zu wissen, was das ist oder wer das ist. Sonst hätte er ihn nicht so verharmlost. Aber auf jeden Fall, Wort und Tat gehören zusammen bei Gott. Und dieses Wort wird wirkmächtig in der Geschichte, in der Schöpfung der Welt, Genesis 1, und dann in der Geschichte. Durch mich regieren die Könige und setzen die Ratsherren das Recht. Hoffentlich tun sie das auch heute manchmal noch. Schön wäre es, es kann ja in der Kommune sein, im Land und auch im Bund, in den Regierungen, in den Kantonen, dass wir auch da beten dürfen und die Politiker auch mal auf Sprüche 8 hinweisen. Regieren sie durch die göttliche Weisheit? Sind sie schon gläubig und haben sie Kontakt mit Gott durch seinen Sohn Jesus Christus? Wollen wir auch solchen Menschen sagen. Durch mich herrschen die Fürsten und die Edlen richten auf Erden. Und dann, wunderbar, Vers 17. Ich liebe, die mich lieben, und die mich suchen, finden mich. Welch ein Trost für uns Toren, von Natur aus Toren. Wenn wir wirklich die Weisheit suchen, wenn wir Jesus suchen, dann lässt er sich auch finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Das ist Evangelium. Ja, nicht Gesetz, sondern Evangelium. Die mich suchen, finden mich. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. So sagt Gottes Wort über den Ruf zum Heil. Und ich liebe, die mich lieben. Wenn wir die Weisheit lieben und erstreben, sind wir von Gott Geliebte. Und er wird uns reich belohnen mit seiner Weisheit. Und das steht dann logischerweise gleich in Vers 18. Es geht im Wort Gottes eins aus dem anderen in wirklich in göttlicher Weisheit hervor. Reichtum und Ehre ist bei mir, bleibendes Gut und Gerechtigkeit. Wenn wir die Weisheit gefunden haben, und das war ja auch das Gebet des jungen Salomo, dem schenkt der Herr dann auch, was er sonst noch zum Leben bedarf. Trachtet zuerst, wonach? Nach dem Reich Gottes, so wird euch solches alles zufallen. Das ist die neutestamentliche Parallele zu diesem Vers. Reichtum und Ehre ist bei mir bleibendes Gut und Gerechtigkeit. Reichtum nicht falsch zu verstehen, ja, als Luxus und ähnliches, aber wirklicher Versorgtsein, wirkliches Versorgtsein, auch geistlicher Reichtum und Ehre vor Gott. Und vor allem bleibendes Gut, nicht vergängliches. Heute ist ja Aschermittwoch, wie wir wissen. Da heißt es immer, am Aschermittwoch ist alles vorbei. Ja, für die, die nur in der Narretei leben, ist dann tatsächlich alles vorbei. Dann können sie nur warten, bis wieder das losgeht. So wie von einem Rausch in den nächsten. Gott sei Dank haben wir bleibendes Gut und nicht diese vergängliche und verderbliche Weltlust. Das kann uns nichts Bleibendes geben, diese Weltlust mit ihrem modrigen und faulenden Geschmack und Gestank. Ich bin überzeugt, wenn wir heute durch den Weißenstein fahren, da werden wir noch den ganzen Müll von gestern dort liegen sehen. Ja, aber wir haben als Christen bleibendes Gut und Gerechtigkeit, reingewaschen durch das Blut des Lammes, zubereitet für sein Reich. Das ist das Entscheidende. Ich kann jetzt nicht alle Verse eingehen, aber noch einiges. Ab Vers 22, da geht es jetzt so richtig in die Tiefe über das Wesen der Weisheit des Sohnes Gottes im alten Bund bereits. Der Herr, das ist Yahweh, hat mich schon gehabt im Anfang seiner Wege, bevor er etwas schuf, von Anbeginn her. Ich bin eingesetzt von Ewigkeit her, im Anfang, ehe die Erde war. Das nennt man mit dem Fachbegriff Präexistenz. Der Sohn Gottes existiert schon, bevor alles geschaffen wurde. Und die Glaubensväter haben so formuliert, er wurde gezeugt und nicht geschaffen. So heißt es auch im nächsten Vers, als die Meere noch nicht waren, ward ich geboren. Ein Geheimnis. Gott, der Vater, zeugt von Ewigkeit her den Sohn. Der Sohn gehört, genau wie der Heilige Geist, ganz auf die Seite des Schöpfers und nicht auf die Seite der Geschöpfe. Das ist das, was viele Sekten nicht verstanden haben, sprichwörtlich auch die Zeugen Jehovas. Habt ihr hier ein Buch über die Zeugen Jehovas, wo genau diese Irrlehren enthalten sind, also auch widerlegt sind. Und zwar lehren die, dass der Sohn nichts anderes sei als ein Engelwesen, der genauso ein Geschöpf ist wie der Mensch, nur auf einer höheren Stufe. Das, liebe Geschwister, ist eine Lehre des Spiritismus. Und die findet sich ähnlich bei allen anderen Sekten, ob es Mormonen, Anthroposophen, christliche Wissenschaft, universelles Leben sind oder wie sie alle heißen. Immer diese Herabstufung Jesu Christi als der Sohn Gottes auf eine geschöpfliche Ebene, der keine vollkommene Erlösung schaffen konnte. Das ist typisch für Sekten und die hängen alle zusammen mit dem Spiritismus, mit dem Vater der Lüge. Irgendwo stoßt ihr auf diese Zusammenhänge, auch wenn sie sich so sehr auf die Bibel berufen. Leider wird auch in christlichen Kreisen die Dreieinigkeit heutzutage immer mehr bezweifelt, aber das ist zwar der Begriff später geprägt worden von Theophilus, aber die Lehre findet sich in der Bibel auf jeder Seite. Ich habe ja schon gesagt, schon im 1. Mose 1. Vater schafft durch den Sohn und den Heiligen Geist die Welt. Und der Same der Frau wird der Schlange den Kopf zertreten. Auch da kommt Jesus schon vor. 1. Mose 3, nach dem Sündenfall. Ich könnte da jetzt vieles nennen, wenn ich die Bibel durchgehe. Auch der Felsen, der mitwandert durch die Wüste. Der geistliche Fels dann im Korintherbrief wieder aufgegriffen und so weiter. Der Herr hat mich schon gehabt im Anfang seiner Wege, ehe er etwas schuf, von Anbeginn her, bevor die Erde war, geboren. Alles, was heute hier sichtbar da ist, wurde geschaffen. Aber der Sohn wurde von Ewigkeit her gezeugt. Um das vielleicht noch zu erklären, wenn ihr Kinder habt, manche haben ja unter uns Kinder, leibliche Kinder, dann ist es ja Fleisch von eurem Fleisch. Die sind genauso Menschen wie wir. Wenn ihr aber ein Tongefäß macht, ja, Das ist was, was ihr erschafft, aber was nicht geboren wird von euch. Und das ist ein Bild, um zu verstehen, wenn Gott den Sohn zeugt, dann ist er genauso Gott wie er, Gott von Gott. Wenn er aber die Welt erschafft, ist das sein Tongefäß sozusagen. Auch der Mensch, wir sind aus Erde genommen und er hat Geist, mit Geist uns belebt. Aber der Sohn ist von Ewigkeit her aus ihm geboren. Ich habe es jetzt versucht, kurz zu erklären, dieses Geheimnis des Vaters und des Sohnes. Und so heißt es dann auch weiter in Vers 27, als er die Himmel bereitete, war ich da. Ja, genauso in Johannes 1 wird es heißen, war, er war schon da, er wurde nicht, er war. Wir werden es gleich noch hören in Johannes 1. Als er den Kreis zog über den Fluten der Tiefe, da steht das Wort Chuk im Hebräischen, das heißt Kreis. Es wird immer behauptet, die Bibel würde das überholte Weltbild lehren, dass die Erde eine Scheibe sei. Nein, hier steht Kreis. Gott weiß genau, dass die Erde eine Kugel ist, wenn man die Bibel richtig lesen. Es wird auch nirgends dieses dreistöckige Weltbild behauptet, was Ptolemäus gelehrt hat im Altertum, sondern Gottes Wort auch im Hiob-Buch lehrt ganz klar diese Kreisform der Erde. Chuk, dieser Kreis, wird immer wieder im Hebräischen betont. Als er die Wolken droben mächtig machte, als er stark machte die Quellen der Tiefe, als er dem Meer seine Grenzen setzte, ist immer wieder erstaunlich, ja, dass das Meer immer genau da endet, wo der Strand ist. Nicht seltsam, bei den vielen Wassermassen. Natürlich, wenn ein Seebeben ist, ist was anderes. Tsunami, das ist eine Katastrophe. Aber das Meer könnte ja auch weit darüber hinausgehen, bei den Wassermassen. Aber es ist genau alles berechnet. Es regnet so viel rein, dass es genauso immer bleibt, mit wenigen Schwankungen, wenn natürlich die Polkappen schmelzen sollten. Das ist dann aber auch Endzeitgericht und selbst verschuldet durch menschliche Fehlplanungen und so weiter. Obwohl ich jetzt in dem Winter von der Klimaerwärmung nicht so viel gemerkt habe, muss ich auch dazu sagen. Ja, es ist ein sehr kalter und harter Winter. Ist auch umstritten, ob das überhaupt so ist mit der Klimaerwärmung. Aber auf jeden Fall dürfen wir festhalten, der Herr hat dem Meer die Grenze gesetzt und auch dieser Welt ihr Ende bestimmt. Und es wird keine Wasserflut, sondern eine Feuerflut sein, nach 2. Petrus 2, wo die Elemente vor Hitze schmelzen werden. Und als er das alles getan hat, auch die Grundfesten der Erde gelegt. Also das heißt, er hat die Planeten so im Weltraum befestigt, dass sie genau ihre Bahnen haben. Nicht? Diese Schwerkraft stimmt ganz genau, dass das alles in dieser Form, Kreisform um die Sonne sich dreht und der Mond wieder um die Erde. Alles wunderbar auf den Millimeter berechnet. Ein intelligenter Planer, unser Gott, wunderbar. Da war ich, die Weisheit, als sein Liebling, du hast übersetzt Schoßkind, Werkmeister, schreibt Schlachter, das finde ich die beste Übersetzung, Werkmeister, bei ihm. Das heißt, der Vater hat durch den Sohn die Welt geschaffen. Und dieser Sohn, durch den die Welt geschaffen wurde, hat sich freiwillig in eine Krippe legen lassen, auf Stroh, in einem Stall. Das muss man sich vorstellen, diesen Kontrast, wie tief Gott sich herabgesenkt hat, um so zu werden wie wir, aber ohne Sünde, um uns von der Sünde zu erlösen. Das ist seine unübertreffliche Gnade und Barmherzigkeit. Also der Weltenschöpfer wird zum Weltenerlöser, indem er in diese Welt ganz, ganz hinabsteigt, bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Welch Liebe, unbeschreiblich groß. Ja, und in Vers 30 haben wir auch eine kleine Erklärung, warum Gott diesen Sohn von Anfang an wollte bei sich. Das heißt dann so schön, ich war seine Lust täglich und spielte vor ihm alle Zeit. Ja, Gemeinschaft, Gott hat von Anfang an Gemeinschaft gewollt durch den Sohn und den Heiligen Geist. Ich spielte auf seinem Erdkreis und hatte meine Lust an den Menschenkindern. Es zeigt uns auch, dass Jesus schon im Alten Testament mitgegangen ist, mit der Geschichte, dabei war, etwa in der Wüste, in diesem geistlichen Felsen. auch in der Wolken- und Feuersäule. Und dann kommt abschließend die Ermahnung. So hört nun auf mich, meine Söhne, wohl denen, die meine Wege einhalten. Die Weisheit will auch angenommen und befolgt werden. Wir sollen danach wandeln. Wohl denen, die meine Wege einhalten. Höret die Mahnung und werdet weise und schlagt sie nicht in den Wind. Also nicht in dem einen Ohr rein, im anderen raus. Das wäre Torheit größten Ausmaßes, wenn wir das gering achten, dass Gott uns mit so großer Weisheit beschenken möchte. Wir haben ja nur Bruchstücke davon in diesen Tagen in aller Schwachheit gehört. Wohl dem Menschen, der mir gehorcht, dass er wache an meiner Tür täglich, dass er hüte die Pfosten meiner Tore. Gehorsam gehört zum Christenleben dazu. Und dazu kann uns der Herr auch die Kraft schenken. Und uns auch reinigen, wo wir nicht immer gehorsam waren. Es heißt auch mal im Psalm, vergib mir auch die verborgenen Sünden. Es gibt auch verborgene Sünden, die uns gar nicht bewusst sind. Es gibt so eine Bewegung, wo man mit dem Zettel herumläuft, um die Sünden zu beichten beim Seelsorger. Aber das ist gar nicht alles notwendig, ja. Wir dürfen alles dem Herrn bringen, auch das, was uns nicht bewusst ist. Wir müssen nicht immer wühlen im Gewissen. Was der Herr uns zeigt, das sollen wir bereinigen lassen, ihm bringen. Mit einem Seelsorger oder auch direkt. Wir können auch direkt zum Herrn kommen im Gebet. Aber auch die verborgenen Sünden dürfen wir ihm an das Kreuz werfen sozusagen. Wer mich findet, heißt es dann abschließend, der findet das Leben und erlangt Wohlgefallen vom Herrn. Wer aber mich verfehlt, zerstört sein Leben. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Wenn wir Gottes gute Weisheit und zurechtbringende Liebe, sein Erlösungsopfer ablehnen, dann bleibt nur der Tod, der zweite Tod, und das ist die ewige Verdammnis. Das ist gemeint. Dieser irdische Tod steht uns auch bevor, falls wir nicht entrückt werden zuvor. Aber der ewige Tod, ewige Verdammnis, das ist die Weiterexistenz, aber in der Hölle. Habe ich wieder gelesen, einer hat sich jetzt wieder verbrennen lassen in der Meinung, dann ist alles aus, ja, dann wird mich keiner auferwecken. War kein Christ, wollte dann auch nicht in die Hölle, also am liebsten verbrennen. So naiv sind manche Menschen und meinen, sie könnten Gott ein Schnippchen schlagen, wenn sie sich in die Verbrennungsanlage werfen lassen. Gott wird jeden auferwecken, jedem einen neuen Leib geben, aber dem einen den Auferstehungsleib zum ewigen Leben in der Herrlichkeit, dem anderen den Leib, der auch Schmerzen empfinden kann in der ewigen Verdammnis dann, da wo es dann auch Schmerzen geben wird, wo der Wurm nicht stirbt und die Flamme nicht erlischt, wie uns der Herr Jesus in den Evangelien sagt. Wer mich verfehlt, wer die Weisheit Gottes, den Sohn Gottes ablehnt, der zerstört sein Leben. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. So endet Sprüche 8. Aber ich habe euch versprochen, noch die neutestamentliche Parallele dazu, zumindest kurz vorzulesen. Johannes 1, Johannes Evangelium Kapitel 1. Das sind meines Erachtens die gewaltigsten Worte in der ganzen Bibel, was hier stehen. Und das etwas andere Weihnachtsevangelium ist es gleichzeitig, was wir da hören. Sehr geheimnisvoll. Und der griechische Anfänger lernt zuerst diese Sätze, weil die so einfach sind, aber in ihrer Einfachheit so tief wie kaum an eine andere Stelle im Neuen Testament. Im Anfang war das Wort. Das sagt schon alles aus. Im Anfang, als noch gar nichts war, da war eben Gott schon und das Wort, der Sohn Gottes, die Weisheit war schon da. Nicht wurde, sondern war, was ich vorhin gesagt habe. War schon, wurde nicht geschaffen, sondern ist von Ewigkeit im Schoß des Vaters geboren. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das verstehen manche nicht, aber es ist ganz einfach. Das heißt zu Deutsch, der Sohn war beim Vater. Der Sohn ist nicht identisch mit dem Vater, er ist ja der Sohn des Vaters. Deshalb heißt der Sohn war bei Gott. Und das Wort war Gott. Das heißt, weil er der Sohn ist, ist er auch Gott. Aber nicht der Vater, sondern der Sohn, versteht ihr? Vater und Sohn, es ist ein göttliches Wesen in zwei Personen. Die dritte Person ist der Heilige Geist. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Ist auch Gott und bleibt ewig Gott. Aber es soll gesagt werden, war von Ewigkeit schon. Dieses war im Anfang bei Gott. Im Anfang schon. Nicht erst später gekommen. Kein Geschöpf, sondern es war schon. Alles ist durch dasselbe entstanden oder gemacht. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Das heißt, dieses ewige Wort, Jesus, die ewige Weisheit, durch ihn ist alles geschaffen worden. Und das erklärt auch, warum gerade der Sohn Mensch wurde. Das Wort wurde Fleisch, heißt dann später, weil er der Mittler der Schöpfung ist. Der Vater schafft durch den Sohn die Schöpfung. Und der Sohn selber geht in diese Schöpfung ein. Er ist der Schöpfungsmittler. Deshalb durch ihn alles geschaffen. Man kann auch sagen, der Sohn ist die Verleiblichung des ewigen Gottesgeistes. Da wird Gott Fleisch im Sohn. Ein tiefes Geheimnis. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Das sind Schlüsselbegriffe. Wort, Leben, Licht, Weisheit. Höchste Begriffe überhaupt, über die wir nicht hinausdenken können, ja, die wir gar nicht erfassen können mit unserem kleinen Verstandeslicht. Da können wir nur anbetend niederfallen. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis. Die Finsternis gehört ja Satan. Nicht? Der Vater der Lüge, der Mörder. Und die Finsternis hat es nicht begriffen oder ergriffen oder erfasst. Ja, das sind zwei Bedeutungen. Die Finsternis kann das Licht nicht verstehen, sie kann es aber auch nicht überwältigen. Beide Bedeutungen schwingen hier mit. Ja, wer in der Finsternis lebt, kann das Licht nicht verstehen. Aber die Finsternis, sprich Satan, kann das Licht Jesus auch nicht überwältigen. Jesus ist und bleibt der Sieger. Beides steht hier. Vom Urtext kann man beides so deuten. Und dann kommt ein Einschub, Johannes, der Täufer. Es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle, die durch ihn glauben, damit alle durch ihn glaubten. Entschuldigung. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Dieser Zeigefinger des Johannes des Täufers am Isenheimer Altar auf den Gekreuzigten, habt ihr sicher vor Augen schon mal gesehen. Und dann geht es weiter über Jesus, das Wort. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Das wird jetzt nochmal wiederholt. Und jetzt kommt das Tragische. Doch die Welt erkannte ihn nicht. Erkennen heißt Gemeinschaft haben. Sie wollten keine Gemeinschaft mit ihm haben, haben ihn verstoßen. Vers 11. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Sein Eigentum ist die ganze Welt. Ist ja durch ihn geschaffen. Gehört alles ihm. Und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Die Seinen, das ist zunächst einmal auch Israel. Das Heil kommt von den Juden. Jesus kam als Jude in diese Welt. Und die Mehrheit des Volkes bis heute leider hat ihn abgelehnt. Sie nahmen ihn nicht auf. Aber die Seinen sind auch alle, auch die Heidennationen, die ihn ablehnen inzwischen. Und dann aber die tröstliche Verheißung, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut noch aus dem Willen des Fleisches noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes, aber nur wenige sind Kinder Gottes, auch wenn es immer wieder fälschlich so behauptet wird, sind ja alle Kinder Gottes. Das ist eine freimaurische Lehre, dass alle Kinder Gottes seien. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Europa-Hymne soll das ja werden. Da wissen wir, unter welchem Banner wir vereinigt werden sollen. Nein, Kinder Gottes ist nur der, Kind Gottes ist nur derjenige oder diejenige, der an seinen Namen glaubt, die wirklich glauben, Jesus ist mein Heiland, mein Retter. Und die nicht aus dem Blut und aus dem Willen des Fleisches, des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Das heißt also keine leibliche Geburt, sondern die geistliche Geburt, die Wiedergeburt nach Johannes 3 aus Wasser und Geist, das ist die rettende Geburt. Und da bin ich jetzt 33 Jahre alt. In Wirklichkeit bin ich 50, aber ich kam mit 18 Jahren zum Glauben an Jesus Christus. 1976. Ja, das ist die Wiedergeburt. Und erst dann haben wir ein Anrecht auf den Himmel. Das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Und ich schließe mit Vers 14. Und das sind überhaupt die gewaltigsten Worte in diesem Johanneshymnus, wie wir ihn auch nennen können. Das Wort wurde Fleisch. Es ist unfassbar, ja, unfassbar. Der Unendliche ging in die Endlichkeit ein, kann man es auch etwas umschreibend sagen. Der Unsterbliche ging in die sterbliche Fleischesnatur ein. Aber er hat sie auch überwunden. Nach dem Kreuz kam die siegreiche Auferstehung und er lebt in Ewigkeit beim Vater. Der Sohn, die Weisheit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Wort wurde Fleisch, nahm unsere Fleischesnatur an, aber er blieb ohne Sünde. Er hat niemals gesündigt, weder in Worten, noch Gedanken, noch in Taten. Und auch da, wo er gezürnt hat, hat er nicht gesündigt. Das war der gerechte Zorn Gottes, als er die Wechsler aus dem Tempel getrieben hat. Als er den Pharisäern und Schriftgelehrten ihre Schuld aufgezeigt hat, wie sie die Menschen als blinde Blindenleiter verführen und heucheln, nicht selber erfüllen, was sie predigen. Sicherlich, kein Mensch kann das alles erfüllen, was im Wort Gottes steht. Aber sie haben den Menschen zusätzliche Lasten aufgelegt, noch über das hinaus, durch ihre vielen Zusatzgebote und haben selber nicht gehalten, nicht halten können. Das ist nicht aus dem Willen Gottes, wenn wir Traditionen über das Wort Gottes stellen. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, zeltete unter uns. Das erinnert an die Stiftshütte, wo Gott, der Herr, schon im alten Bund mit seinem Volk gezogen ist. Und dann wurde der Tempel gebaut. Aber heute wohnt er in einem Tempel, nicht mit Menschenhänden gemacht. Er wohnt in unseren Herzen. Ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Die Gemeinde ist der Tempel, der Leib Christi. Christus ist gegenwärtig, auch heute. Ist uns das bewusst? Und freuen wir uns darüber? Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das bezeugt jetzt der Apostel Johannes. Die Apostel haben den Vater gesehen. Wer mich sieht, sieht den Vater, sagt der Herr Jesus in Johannes 14. So lange seid ihr bei mir und kennt den Vater nicht, antwortete er auf die Fragen der Jünger. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ja, in ihm ist der Vater, aber er ist auch der Weg zum Vater. Als der Sohn, als der Schöpfungsmittler, als der Werkmeister, als der Liebling Gottes, der von Ewigkeit her vor ihm gespielt hat, wie wir es in Sprüche 8 gehört haben. Ja, das ist wunderbar. Voller Gnade und Wahrheit. Gnade heißt Erlösung. Nicht durch unser Hinzutun, sondern einfach, weil er uns liebt, schenkt er uns die Erlösung. Wenn wir es annehmen, das ist das Einzige, was wir tun dürfen auch und sollen, Ja zu sagen zu diesem Erlösungswerk. Voller Gnade und Wahrheit. Und Wahrheit heißt auch Treue, weil die Wahrheit eine Person ist, Jesus Christus. Der Allertreueste ist auch der Allerzuverlässigste. Und in ihm haben wir alles. Fülle der Gnade, Fülle der Weisheit, Fülle des Lebens, Fülle der Erlösung, ewiges Heil und Unsterblichkeit in seiner Gegenwart. Amen. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass wir aus deiner Gnade Fülle um Fülle genommen haben und nehmen dürfen. Danke, dass du mich, dass du uns erkauft hast durch dein teures Blut am Kreuz auf Golgatha. Und dass du, der du die Welt als Mittler geschaffen hast, dass du ja so schwach wurdest wie wir, aber ohne Sünde. Vergib mir meine Schuld, vergib auch uns, erneuere uns auch am heutigen Tag, wenn wir nach Hause gehen, dass wir gereinigt und geheiligt durch dein Blut dir dienen können, auch in dieser kommenden Zeit, dass wir ein Licht sind für deine Gnade und Wahrheit. Wir wollen dich rühmen und preisen in Ewigkeit. Amen.